Worte haben Macht. Sie sind nicht nur Schall und Rauch, wie gelegentlich gesagt wird. Worte haben ein enormes Potenzial, sowohl zum Guten als auch zum Schlechten. Worte haben weitreichende Wirkungen. Dieser Spruch bringt gut auf den Punkt, wie es sich mit Worten verhält. Worte streicheln und schmeicheln, Worte lügen und trügen, Worte hetzen und verletzen, machen betroffen, lassen hoffen. Worte haben Macht, gib immer auf sie Acht. Unsere Worte sind wirkmächtig. Und darum haben wir eine große Verantwortung, wie wir mit ihnen umgehen. Und wenige sind sich dieser Verantwortung bewusster gewesen als Jakobus. Im dritten Kapitel seines Briefes fordert uns Jakobus auf: Leute, habt Acht auf eure Worte. Ich muss hier gucken, das klickt ein bisschen schnell, muss mich erstmal daran gewöhnen. Passt auf, was ihr sagt. Seid vorsichtig beim Reden. Geht umsichtig um mit eurer Zunge. Kommuniziert bedacht. Seid euch bewusst, welche Wirkung eure Worte haben. Unterschätzt niemals, welcher Schaden durch eure Worte entstehen kann. Ich habe in diesem Text, Jakobus 3, 1 bis 12, dürfte gerne eure Bibeln mit aufschlagen, 5 Gründe gefunden, warum es Sinn macht, auf seine Zunge aufzupassen. Zunächst einmal, weil sie eine große Fehlerquelle ist. Das sagt uns Jakobus in Vers 1 und 2. Werdet nicht so viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir Lehrer ein strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir alle verfehlen uns vielfach. Wer sich aber beim Reden nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mensch, fähig auch den ganzen Körper im Zaum zu halten. Jakobus beginnt diesen Abschnitt mit einer Warnung. Werdet nicht so viele Lehrer. Lehrer in der Gemeinde entfalten den geoffenbarten Heilsplan Gottes. Sie unterweisen die Gläubigen in biblischer Lehre, damit ihr Glaube gefestigt und vertieft wird. Ihr Wort hat Gewicht. Lehrer nehmen Einfluss auf die Richtung der Gemeinde. Eine große Verantwortung. Lehrer waren in der damaligen Zeit hoch angesehen. Und da war es verlockend, sich in so ein Amt zu drängen. Jakobus tritt auf die Bremse. Werdet nicht so viele Lehrer. Ja, das ist jetzt kein Verbot für diejenigen, die Gott wirklich zum Lehren berufen hat, diese Gabe in der Gemeinde einzubringen. Jakobus warnt davor, in solch ein Amt allzu leichtfertig hineinzudringen. Ja, er sieht also das Problem, dass zu viele in diesen Dienst drängen, die dafür nicht geeignet sind, die nicht entsprechend darauf vorbereitet sind. Diejenigen, die nach einem Lehramt oder denjenigen, die nach einem Lehramt streben, denjenigen soll bewusst sein, welches Gefahrenpotenzial damit verbunden ist. Lehrer werden nun mal dafür bezahlt, dass sie reden. Ja, es gehört nur einmal zu ihrem Beruf, zu reden. Und weil Lehrer viel zu reden haben, stehen sie auch in der Gefahr, vieles falsch zu machen. Jakobus betont die besondere Verantwortung der Lehrer Gott gegenüber. Also aufgrund ihrer Position, aufgrund ihres großen Einflusses, werden sie von Gott nach strengeren Kriterien zur Rechenschaft gezogen. Da ihr wisst, dass wir Lehrer ein strengeres Urteil empfangen werden. Also wer lehrt, muss mit einer strengeren Beurteilung rechnen. Größeres Wissen, größere Verantwortung, größere Haftung. Das ist das Prinzip, das Jakobus hier lehrt. Jesus sagt einmal, von jedem, dem viel anvertraut wurde, wird viel gefordert werden. Also Lehrer zu sein, enthält ein Risiko. An Lehrer wird ein strengeres Urteil, ein strengerer Maßstab angelegt. Und darum soll man sich gut überlegen, ob man so einen Dienst tun will. In Vers 2 sagt Jakobus, wir alle verfehlen uns vielfach. Wer sich aber beim Reden nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mensch, fähig auch den ganzen Körper im Zaum zu halten. Also Jakobus macht uns hier auf die Tatsache aufmerksam, dass wir alle oft Fehler machen und schuldig werden. Denn wir verfehlen uns vielfach. Nobody is perfect. Wir bleiben fehlerhafte Leute. Das ist hier das Eingeständnis menschlicher Schwäche und Sündhaftigkeit. Unser ehemaliger Schulleiter Doyle Klassen hat immer wieder gesagt, wir sind Stolperer auf dem Weg in den Himmel. Jakobus sagt nicht, das geschieht gelegentlich, sondern wir sündigen oft. Wir verfehlen uns vielfach. Jakobus predigt kein sündloses Leben. Er nimmt nicht für sich in Anspruch, perfekt zu sein. Da wir uns jetzt besonders im Bereich der Kommunikation versündigen, hätte ich persönlich jetzt folgende Aussage erwartet. Wir verfehlen uns vielfach, aber am meisten verfehlen wir uns beim Reden. Aber Jakobus setzt den Gedanken so fort, wer sich aber beim Reden nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mensch. Wer redet, ohne zu sündigen, wäre ein vollkommener Mensch. Also das Kriterium für Vollkommenheit ist die völlige Beherrschung der Zunge. Die neue Genfer Übersetzung sagt das so, drückt das so aus, wenn jemand nie ein verkehrtes Wort redet, dann ist er geradezu vollkommen. Mit vollkommen beschreibt Jakobus hier nicht so ein unerreichbares Ideal der Sündlosigkeit. Vollkommen heißt nicht fehlerlos. Vollkommen meint nicht perfekt. Ein vollkommener Mensch ist nicht ein fehlerloser Mensch, sondern ein reifer Mensch. An deinem Reden kannst du sehr gut ablesen, wie geistlich reif du bist. Wie weit du in dem Reifeprozess, zu dem Gott dich berufen hat, gekommen bist, kannst du daran messen, wie du deine Zunge gebrauchst. Wie du mit deiner Zunge umgehst, das ist ein deutlicher Indikator dafür, wie geistlich gesund du bist. Wenn du das schaffst, dein Reden zu kontrollieren, dann bist du geistlich reif. Dann bist du in der Heiligung extrem weit vorangeschritten. Und dann, sagt Jakobus, dann wirst du sogar auch dein sonstiges Leben im Griff haben, fähig auch den ganzen Körper im Zaum zu halten. Hier verläuft die Argumentation vom Großen zum Kleinen. Die Zunge ist das unkontrollierbarste Glied am menschlichen Körper. Sie zu beherrschen, das ist die Königsdisziplin der Heiligung. Und Jakobus sagt, wer das schafft, der wird auch die anderen Bereiche des Lebens in den Griff bekommen, beziehungsweise Gott wohlgefällig leben. Diese Aussage von Vers 2 veranschaulicht Jakobus durch zwei Vergleiche aus dem alltäglichen Leben. Er redet vom Pferdelenken und vom Schiffesteuern. Beide Vergleiche machen eines deutlich: durch einen winzigen Mechanismus, durch einen winzig kleinen Steuermechanismus wird etwas Großes gelenkt. Und auch unsere Zunge ist so ein Steuerungstool. Sie bestimmt die Richtung unseres Lebens. Und deshalb sage ich, pass auf deine Zunge auf, denn sie ist das entscheidende Navigationsmittel. Ich lese mal Vers 3 und 4. Wenn wir aber den Pferden das Zaumzeug ins Maul legen, damit sie uns gehorchen, dann lenken wir auch ihren ganzen Leib. Sie, auch die Schiffe, so groß wie sie auch sind und von heftigen Winden getrieben, werden von einem ganz, ganz kleinen Steuerruder geleitet, wohin die Absicht des Steuermanns will. Mit Hilfe des Zaumzeugs macht sich der Reiter das ganze Tier gefügig. Also eine kleine, unscheinbare Metallstange im Mund des Pferdes sorgt dafür, dass ein kräftiges, manchmal widerspenstiges Pferd genau das tut, was der Reiter will. Ein leichter Ruck, dann geht es rechts. Ein feiner Zug, dann geht es links. Wer das kleine Mundstück beherrscht, der lenkt das ganze Tier in die gewünschte Richtung. Der zweite Vergleich hier stammt aus der Seefahrt. Wie groß so ein Segelschiff auch sein mag, es wird doch von einem winzigen Steuerruder am Heck auf Kurs gehalten. Also im Vergleich zu dem Schiff als Ganzem ist dieses Steuerruder verschwindend klein. Es ist unscheinbar. Man sieht es noch nicht einmal. Es ist unter der Wasseroberfläche verborgen. Und doch ist es das entscheidende Navigationsmittel. Der Steuermann kann das Schiff mit diesem kleinen Steuerungselement lenken, wohin er will. Also durch kleine Mittel wird etwas Großes gelenkt. Kleine Ursache, große Wirkung. So ist das auch beim Reden. Was das Zaumzeug für das Pferd und was das Steuerruder für das Schiff, das ist die Zunge für unser Leben. Sie ist klein, aber von großer Wirkung. Auch die Zunge hat so solche Steuerqualitäten. Sie bestimmt das Schicksal des ganzen Lebens. In der Bibel heißt es, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Unsere Kommunikation ist entscheidend für die Richtung, die unser Leben nimmt. Und wie wir mit unserer Zunge umgehen, das hat einen immensen Einfluss auf unsere geistliche Entwicklung. Obwohl die Zunge nur ein ganz kleines Körperglied ist, unscheinbar, fast unsichtbar, bringt sie doch gewaltige Dinge fertig. Sie kann großes Unheil heraufbeschwören. Sie kann einen nicht wieder gut zu machenden Schaden anzurichten. Die Zunge hat das Potenzial zu zerstören. Jakobus sagt uns in den Versen 5 bis 6, sie ist eine ganz gefährliche Brandstifterin. So ist auch die Zunge nur ein ganz kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welch großen Wald setzt es in Brand. Auch die Zunge ist ein Feuer. Als die ungerechte Welt steht die Zunge unter unseren Gliedern da, die den ganzen Leib beschmutzt und den Kreislauf des Lebens in Brand setzt und selbst von der Hölle in Brand gesetzt ist. Also das Zerstörungspotenzial der Zunge gleicht einem Feuer, das außer Kontrolle geraten ist. Sieh, welch kleines Feuer, welch großen Wald setzt es in Brand. Ja, in einem dürren Wald, da genügt es, wenn man aus Unachtsamkeit seine noch glühende Zigarettenkippe wegwirft und alles steht in Flammen. Ein winziger Funke reicht, um einen verheerenden Waldbrand zu entfachen. Also Jakobus stellt hier die harmlose Ursache und die verheerende Wirkung einander gegenüber. Kleine Ursache, große Wirkung. So ist das auch beim Reden. Kann sein, dass du dir dessen gar nicht so bewusst bist, was Worte bewirken können. Vielleicht denkst du, ach, das sind ja bloß Worte. Aber unbedachte, verleumderische Worte können die Atmosphäre auf der Arbeit, in der Nachbarschaft oder in der Familie vergiften. Können tiefe Gräben aufreißen in Beziehungen. Und daher solltest du die Wucht deiner Worte niemals unterschätzen. Die folgende Kurzgeschichte macht uns die Tragweite von Worten bewusst. Herr Kaiser hatte sich mit seinen Arbeitskollegen überworfen. In Gegenwart anderer fielen böse Worte, Verdächtigungen, Beschuldigungen. Am nächsten Tag wurde Herr Kaiser von seinem Arbeitskollegen zur Rede gestellt. Ob solche unfairen Argumente wirklich nötig seien, Herr Kaiser erklärte, es täte ihm leid. Im Eifer des Gefechts passiere das ja schon mal, man wisse das ja. Er wolle sich entschuldigen und dann sei das Problem ja aus der Welt geschafft. Der Arbeitskollege blickte nachdenklich und bat Herrn Kaiser schließlich um einen Gefallen. Bitte, sagte der Kollege, geh dort zu der großen Brücke über den Fluss, stell dich genau in der Mitte hin und wirf eine Handvoll Federn in die Luft. Sieh, wohin sie fliegen. Herr Kaiser wunderte sich, tat aber, was von ihm verlangt wurde. Als er zurückkehrte, bat ihn der Kollege um einen weiteren Gefallen. Nun wollte Herr Kaiser erst wissen, worum es ging. Sammle die Federn bitte alle wieder ein, sodass nicht eine fehlt, bat ihn der Kollege. Herr Kaiser wurde ärgerlich. Willst du mich für dumm verkaufen? Du weißt genau, dass das unmöglich ist. Kein Mensch kann sie zurückholen. Weiß Gott, wo sie geblieben sind. Du hast recht, antwortete der Kollege. Weiß Gott, wo sie geblieben sind. Ich meine deine Worte. Herr Kaiser wurde blass. Der Wind hat die Federn in alle Richtungen zerstreut. Man kann sie nicht wieder einsammeln. Und so ist das auch mit meinen Worten. Oft rede ich Dinge vorschnell, unüberlegt, leichtfertig daher und bin dann erschrocken darüber, was daraus wird. Wie viele Worte würde ich gerne wieder zurücknehmen, ihre Wirkung ungeschehen machen lassen. Aber das ist leider nicht mehr möglich. Dazu passt das Sprichwort, ist das Wort der Lipp entsprungen, du ergreifst es nimmermehr. Fährt die Reu auch mit 4 Pferden augenblicklich hinterher. Ja. Was gesagt ist, ist gesagt. Worte einmal ausgesprochen, lassen sich nicht mehr zurückholen. Die entfalten eine Dynamik, ein Eigenleben, das sich nicht mehr kontrollieren lässt. Und daher müssen wir mit unseren Worten sehr, sehr vorsichtig sein. Also mit diesem Bild vom Waldbrand hält uns Jakobus die verheerenden Auswirkungen unkontrollierten Redens vor Augen. Und hier wird nochmal die zerstörerische Dynamik der Zunge nachdrücklich aufgedeckt. Die Zunge ist ein Feuer. Unsere Worte können einen Flächenbrand erzeugen, der eine Schneise der Verwüstung hinter sich herzieht. In Sprüche 16, Vers 27 heißt es, ein nichtsnutziger Mensch tut alles, um anderen zu schaden. Seine Worte sind zerstörerisch wie ein Feuer, oder Elberfelder übersetzt. Und auf seinen Lippen ist es wie sengendes Feuer. Wie fatal können die Folgen sein? Als die ungerechte Welt steht die Zunge unter unseren Gliedern da. Eine schockierende, aber realistische Beschreibung, die durch ihre Offenheit erschreckt. Die Zunge ist eine Welt voller Unrecht. Das Einfallstor des Bösen schlechthin. Ja, warum ist denn die Zunge so ein Inbegriff der Ungerechtigkeit? Jakobus antwortet, weil sie unser ganzes Wesen beschmutzt, weil sie den ganzen Leib beschmutzt. Leib steht hier für die gesamte Persönlichkeit des Menschen. Also durch das ungute Reden wird der ganze Mensch sozusagen in den Dreck gezogen. Diese Aussage ist natürlich verwandt mit Matthäus 15, Vers 11 und 18, wo es heißt, nicht das, was in den Mund hineingeht, verunreinigt den Menschen, sondern das, was aus dem Mund herausgeht, das verunreinigt den Menschen. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen hervor. Und diese Dinge verunreinigen den Menschen. Also nicht das, was wir essen, sondern das, was wir sagen, das macht uns in Gottes Augen unrein. Und die beiden Wendungen hier am Ende von Vers 6 enthalten zwei weitere Anklagen gegen die Zunge, die den Kreislauf des Lebens in Brand setzt und selbst von der Hölle in Brand gesetzt ist. Ja, was meint Jakobus mit diesem ungewöhnlichen Ausdruck, Kreislauf des Lebens oder Ablauf des Daseins? Vermutlich denkt er hier an den gesamten Lebenslauf, von der Geburt bis zum Tod. Also an die gesamte menschliche Existenz. Jakobus hat hier die Totalität des Unheils vor Augen, das die Zunge anzurichten vermag. Sie vermag alles in Brand zu setzen. Gegen ihre vernichtende Macht ist man ohnmächtig. Und Jakobus führt diese verheerende Wirkung der Zunge bis auf den Satan zurück. Das heißt hier, und er und selbst von der Hölle in Brand gesetzt ist. Eine ganz krasse Aussage. Die Zunge ist nicht nur eine Brandstifterin, sie ist selber von der Hölle in Brand gesetzt. Das heißt, der Satan benutzt unsere Kommunikation als Zündschnur, um solche Feuer zu legen. Das heißt, unser Reden wird von Satan instrumentalisiert. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir keine Verantwortung dafür tragen, denn wir sind ja diejenigen, die ihm die Möglichkeit einräumen. Wenn wir unsere Zunge dem Satan als Werkzeug zur Verfügung stellen, dann gibt es kein Unrecht, das er mit ihr nicht zustande bringt. Ja, wie ist das denn überhaupt möglich, dass die Zunge so verheerend wirken kann? Jakobus antwortet, weil wir sie einfach nicht unter Kontrolle kriegen. Sie ist ein unzähmbares Organ. Vers 7 und 8, denn jede Art von Landtieren und Vögeln, von Kriechtieren und Meerestieren wird gezähmt und wurde gezähmt durch die menschliche Art. Die Zunge aber kann kein Mensch zähmen, sie ist ein ruheloses Übel voll tödlichen Giftes. Ja, es gelingt uns, selbst die wildesten und gefährlichsten Tiere zu bändigen, aber bei der eigenen Zunge scheitern wir kläglich. Eine ernüchternde Feststellung. Jakobus erwähnt hier die Landtiere, gemeint sind speziell die Raubtiere, die Vögel, die Kriechtiere, darunter sind die Schlangen und die Reptilien zu verstehen, und die Meerestiere, also die Fische. Der Mensch kriegt es hin, alle Tierarten zu bändigen. Ob sie sich auf dem Land, in der Luft oder im Meer aufhalten, ob sie jetzt laufen, krabbeln, fliegen oder schwimmen. Der Mensch kann erstaunlich viel. Er beherrscht so vieles. Umso erstaunlicher ist es, dass er die eigene Zunge nicht in den Griff bekommt. Die Zunge aber kann kein Mensch zähmen. Das, was bei den Tieren gelingt, das ist bei der eigenen Zunge unmöglich. Niemand bekommt dieses kleine Glied in die Gewalt. Da gibt es keine Ausnahmen. Die Zunge spottet des Menschen und seiner Kraft. Was für eine verrückte Tatsache. Vor vielen Jahren sagte mir mal ein älterer Christ, ich kann dieses Lied, oh, dass ich 1000 Zungen hätte, nicht mehr mitsingen, seitdem mir klar geworden ist, wie viel Mühe es macht, die eine Zunge in mir zu bändigen. In Vers 8b zeichnet Jakobus ein sehr düsteres Bild von der Zunge. Sie ist ein ruheloses Übel voll tödlichen Giftes. Die Zunge ist eine Plage, die von niemandem kontrolliert werden kann. Und sie ist auch erfüllt von tödlichem Gift. Das Bild ist gewonnen von der Schlange, die ihr Gift wie eine Todesspritze in das Fleisch ihres Opfers injiziert. Psalm 140, Vers 4 sagt von ungerechten Menschen, sie haben scharfe Zungen wie Schlangen. Otterngift ist unter ihren Lippen. Und Paulus macht deutlich, wie verdorben das Reden des Menschen ist. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift verbirgt sich unter ihren Lippen. Der Einfluss der Zunge ist tödlich. Blicke können töten, sagt der Volksmund. Worte können es auch. Das geht so weit, dass Menschen in den Selbstmord getrieben werden, aufgrund dessen, was da im Internet über sie verbreitet wird. Der Psalmist sagt über seine Feinde, die ihre Zunge geschärft haben wie ein Schwert, die mit giftigen Worten zielen wie mit Pfeilen. Worte sind wie Giftpfeile, die töten. Vor einigen Jahren gab mir ein Schüler mal dieses Gedicht, es stammt von seinem Opa. Es ist so leicht gesprochen, ein unbedachtes Wort. Und pfeilgeschwinde eilt es von Mund zu Mund dann fort, wird immer unbedachter und wen zuletzt es trifft, dem wird zur Pfeilespitze, die eingetaucht in Gift. Viel tausend Zungen schießen solch Giftgefeile ab, die brennen tiefe Wunden und graben manches Grab, und Krieg und Blutvergießen ward oft durch sie entfacht. Darum auf deine Worte gar sonderlich gib Acht. In den Versen 9 bis 12 schließlich geht es um den zwiespältigen Charakter der Zunge. Wir gebrauchen unsere Zunge ambivalent. Im Gottesdienst, da erheben wir Gott mit unseren Liedern, sprechen ganz tolle Gebete, wir sagen, wie wunderbar Gott ist. Und auf dem Heimweg vom Gottesdienst fangen wir an, über andere herzuziehen. Ein furchtbarer Widerspruch. Und gerade diese Doppelzüngigkeit, diese unbegreifliche Doppelzüngigkeit, prangert Jakobus hier in Vers 9 bis 12 an. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das darf, meine Brüder, nicht so sein. Lässt etwa die Quelle aus ein und derselben Öffnung süßes und bitteres Wasser hervorsprudeln? Kann etwa, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen? Auch kann eine Salzquelle nicht süßes Wasser hervorbringen. Einerseits benutzen wir unsere Zunge, um Gott zu loben. Vers 9a. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater. Und mit diesem herrlichen Wort erinnert uns Jakobus, wozu wir die Zunge eigentlich haben. Die Bestimmung, die eigentliche Bestimmung unserer Zunge ist es, Gott zu loben. Und das ist etwas, was kein anderes Geschöpf so vermag. Gott zu loben, das ist unser Amt. Das sollten wir immer wieder, am besten täglich tun. Auf der anderen Seite reden wir mit unserer Zunge schlecht über Menschen und mit ihr verfluchen wir die Menschen. Das ist paradox. Und mit verfluchen meint Jakobus hier nicht nur diesen zornig-aggressiven Kraftausdruck in unbeherrschter Verfassung, sondern verfluchen, das meint jede Form von Herabsetzung, von Verachtung des anderen. Verfluchen bedeutet jemandem Böses wünschen, über ihn herziehen, ihn niedermachen, ihn entehren, schlechte Dinge über ihn erzählen, Gift und Galle über ihn ausschütten. Vers 10 wiederholt nochmal diese paradoxe Beobachtung von Vers 9. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das darf, meine Brüder, nicht so sein. Das darf nicht so sein, lautet die knappe, aber eindringliche Ermahnung. Jakobus bleibt nicht bei einem, das ist halt so, stehen. Sondern er sagt, das darf nicht so sein. Und wenn etwas nicht so sein darf, dann bedeutet das zwangsläufig, dass es auch nicht so bleiben muss. In der Kraft des Heiligen Geistes können wir diese Zwiespältigkeit im Reden überwinden. Paulus sagt, segnet und fluchet nicht in Römer Kapitel 12. Oder kein unnützes Wort soll aus eurem Mund hervorgehen. Vielmehr darf das Wort nur dann aus eurem Mund hervorgehen, wenn es ein Gutes ist, das erbaut. Epheser Kapitel 4, Vers 29. In den Versen 11 und 12 weist uns Jakobus hin auf die Natur. Sie ist eindeutig. Unsere Zunge ist zwiespältig. Und das ist total inkonsequent, wenn wir unsere Zunge zugleich gebrauchen, um Gott zu preisen und seine Ebenbilder, die Menschen, verfluchen. Jakobus fragt, lässt etwa die Quelle aus ein und derselben Öffnung süßes und bitteres Wasser hervorsprudeln? Natürlich nicht. Jede Quelle gibt nur eine Art von Wasser, genießbares oder ungenießbares. Sie spendet entweder das eine oder das andere. Kann etwa meinen Brüder ein Feigenbaum Oliven tragen oder der Weinstock Feigen? Natürlich nicht. Ein Feigenbaum trägt Feigen und nicht Oliven. Und ein Weinstock bringt Trauben hervor und keine Feigen. Vom Apfelbaum im Garten ernten wir keine Birnen. Wie der Baum, so die Frucht, das ist ein Naturgesetz. Auch kann eine Salzquelle, eine salzhaltige Quelle, kein Süßwasser geben. Das leuchtet jedem ein. Also Jakobus 3 ist eine schockierende, eine wirklich deprimierende Bestandsaufnahme unserer Zunge. Vielleicht sagst du, ja, ich sehe das sehr wohl. Ich sehe sehr wohl den Schaden, den meine Zunge anrichtet. Aber da gibt es nicht viel, was ich machen kann. Ich bekomme meine Zunge einfach nicht in den Griff. Ich muss mich halt damit abfinden. Aber wenn wir so heute nach Hause gehen würden, dann wäre das echt deprimierend. Dann wäre das ein frustrierendes Ergebnis. Was ist die Lösung? Was kann uns helfen? Was können wir tun? Jakobus fordert uns nicht auf, reißt euch mal gefälligst zusammen. Gebt auch keine schlauen Ratschläge. Denkt erst nach, bevor ihr redet. Übt euch mal im Schweigen. Das mögen ja alles gute Tipps sein, aber damit werden wir die Zunge nicht in den Griff bekommen. Um sie zu bändigen, müssen wir uns immer wieder im Gebet an Gott wenden. Herr, übe du die Herrschaft aus über meine Zunge. Erneuere mein Reden. Präge meine Worte durch deine Worte. Wie oft habe ich mir schon das Gebet des Psalmisten David zu eigen gemacht. Herr, wache über meine Zunge. Stell einen Posten ans Tor meiner Lippen. David wollte nicht fluchen. David wollte nicht lügen. David wollte nicht verleumden. Er wollte nicht mit Worten verletzen. Offenbar kannte er sich selbst gut genug. Er wusste, ich bin nicht imstande, meine Worte zu kontrollieren. Ich brauche Gottes Hilfe, damit ich mich nicht zu unbedachten Worten hinreißen lasse. Und deshalb betete er, Herr, wache über meine Zunge, stell einen Posten ans Tor meiner Lippen. Dieses Gebet kannst du dir auch persönlich aneignen. Zum Beispiel vor einem schwierigen Gespräch, wo du schon ahnst, oh, das wird haarig werden. Da wird mir vermutlich ein unbedachtes Wort rausrutschen. Hole Gott in dein Reden. Bitte Gott um diesen Wächter für deinen Mund. Das wird dich davor bewahren, großen Schaden anzurichten und viel Unheil zu stiften. Also wenn du Gott bittest, dir zu helfen, die Zunge im Zaum zu halten, dann ist das der erste und wichtigste Schritt. Damit es dir gelingt, die Zunge im Alltag zu bändigen, musst du dieses kleine Organ Gott immer wieder, ganz bewusst, immer wieder unter die Herrschaft Gottes stellen. Paulus fordert uns auf, unsere Körperglieder, unsere Zunge, unsere Hände, unsere Füße, unsere Augen, unsere Ohren nicht weiterhin der Sünde für ihre Agenda zur Verfügung zu stellen. Er schreibt in Römer Kapitel 6, stellt auch eure Glieder nicht der Sünde zur Verfügung, als Waffen der Ungerechtigkeit, weil dann würden wir der Sünde erneut Herrschaftsrecht in unserem Leben einräumen, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung, als solche, die von den Toten zum Leben gelangt sind, und stellt eure Glieder Gott zur Verfügung, als Waffen der Gerechtigkeit. Die Sünde will unsere Körperteile instrumentalisieren, um damit Dinge zu tun, die gegen Gottes Willen gerichtet sind und die anderen Menschen schaden. Stelle deine Körperteile ausschließlich Gott zur Verfügung. Sage Gott, ich stelle dir meine Zunge zur Verfügung und ich bitte dich, dieses Körperteil, das mir so viel Schwierigkeiten macht, zu kontrollieren. Die englische Dichterin Frances Havergal formuliert das einmal so, nimm mein Leben, Jesu. Dir übergebe ich es für und für. Nimm Besitz von meiner Zeit, jede Stunde sei dir geweiht. Nimm du meine Hände an, zeig mir, wie ich dienen kann. Nimm die Füße, mach sie flink, dir zu folgen auf den Wingen. Nimm die Stimme, lehre mich reden, singen nur für dich. Nimm, o Herr, die Lippen mein, lege deine Worte rein. Und ein letzter Gedanke. Lass dein Herz von Gott verändern. Wisst ihr was? Nicht die Zunge ist der Bösewicht. Das Problem sitzt tiefer. Unser Herz ist das große Problem. Unsere Worte sind lediglich der Spiegel unseres Innerstes. Sie offenbaren, wer wir wirklich sind. Ja? Unsere Worte verraten uns, auch wenn wir vielleicht nicht zu denjenigen gehören, die, wie der Volksmund sagt, ihr Herz auf der Zunge tragen. Jesus sagt mal etwas, hat etwas zutiefst Wahres gesagt, denn wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Willst du wissen, was in deinem Herzen ist? Es gibt einen Weg, um das herauszufinden. Hör dir einfach mal zu, wenn du redest. Dein Reden bringt ans Licht, wie es in deinem Herzen aussieht. Die Frage ist, wie sieht dein Herz aus? Wer regiert dein Herz? Womit füllst du dein Herz? Häufe positive Schätze an. Lass Gottes Wort in dir eindringen, dass es dich prägen und gestalten kann. Und wenn du mit dem Wort Gottes erfüllt bist und wenn Jesus dein Herz regiert, dann wird sich das unweigerlich auch in deinem Reden niederschlagen. Also mein Appell an dich, lass dein Herz von Jesus reinigen und verändern. Und dann wird das, was du sagst, gut sein. Dann wird es wohltuend sein. Dann wird es aufbauend sein. Dann wird es andere geistlich voranbringen. Ich möchte schließen mit einem Gedicht, dessen Verfasser mir unbekannt ist. Die knochenlose Zunge, so schwach und klein, kann erdrücken und töten, erklärten die Griechen fein. Das persische Sprichwort sehr weise klingt, eine lange Zunge den frühen Tod bringt. Manchmal hört man es auch in dieser Form sagen, lass deine Zunge nicht deinen Kopf abschlagen. Arabische Weisen drücken aus, ohne Schmerz, der Zunge großes Warenlager ist das Herz. Dem hebräischen Geist entsprang die Sicht, Füße dürfen ausrutschen, deine Zunge aber nicht. Den krönenden Vers in der Schrift nicht verfehle, wer seine Zunge bewahrt, bewahrt seine Seele. Das steht in Sprüche 13, Vers 3. Lass uns noch zusammen beten, wir verneigen uns. Herr, wir danken dir, dass du uns mit diesem Text einen Spiegel vorhältst, auch wenn es weh tut. Mach uns sensibel dafür, was für ein Potenzial hinter unserer Zunge steckt. Lass uns erkennen, wo unser Reden an dem vorbeigeht, wozu du es eigentlich bestimmt hast, wo wir vielleicht unbedacht reden, wo wir unseren Worten einfach freien Lauf lassen. Vergib uns all den Schaden, den wir durch unsere Kommunikation angerichtet haben. Herr, wir bitten, dass du uns auch Disziplin schenkst in diesem Bereich. Gib uns die richtigen Worte, Worte, die aufrichten, die trösten, die verbinden, Worte, die klären, die inspiriert sind von dir. Herr, hilf uns, unsere Zunge zu zügeln. Amen.